Gude, hallo, herzlich willkommen zum Waldhessen-Gebabbel. Wir sind wieder on air für euch.
Gude.
Hi, Gude.
Ja, die letzte Stimme aus dem Off, wer sich bei uns im Fanclub auskennt, wird ihn kennen. Er ist der, wie soll ich sagen, der Adam unserer Schöpfungsgeschichte aus der Genesis. Einer, der den EFC über Jahre geprägt hat und heute auch den ersten Vorsitzendenposten bei uns innehält. Es ist uns eine ganz besondere Ehre, dich begrüßen zu dürfen, lieber Jan.
El Presidente.
El Presidente.
Hallo miteinander. Vielen Dank, dass ich heute bei euch in diesem qualitativ hochwertigen Gebabbel dabei sein darf.
Mit dir wird es noch viel hochwertiger. Sofern die Internetverbindung in Ronshausen genauso hochwertig bleibt wie unser Podcast, dann sind wir zufrieden mit.
Ja, da kann ich nichts versprechen.
Wir haben heute wieder ein vollgepacktes Programm für euch. Wir werden so ein bisschen über das letzte Spiel sprechen. Es war jetzt so ein bisschen die Länderspielpause dazwischen. Da haben wir uns eine schöpferische kurze Pause genommen. Wir gucken, was so an Neuzugängen passiert ist. Seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen hatten, ist ja tatsächlich noch eine Person irgendwie mit dazugekommen. Wir wollen uns anschauen, was in den letzten Jahren mit gewissen Trikotnummern passiert ist, wer diese getragen hat, wer sie heute trägt. Das wird eine ganz spannende Sache. Haben wir uns eine kleine neue Kategorie überlegt für euch. Wir haben eben schon von der Schöpfungsgeschichte von des EFCs gesprochen. Jan wird uns einen kleinen Einblick geben, wie es war von der Grünen Aue bis zum Waldhessen-Gebabbel. Wie die Zeit vorangeschritten ist und vor allem, wie sie begonnen hat. Das wird eine ganz spannende Sache und wir wollen einen kleinen Ausblick wagen auf das nächste Spiel in Köln gegen den ersten FC, den Geißbock-Verein. Jungs, wenn wir anfangen, das letzte Spiel gegen die TSG Hoffenheim, wo habt ihr es verfolgt? Wie habt ihr es gesehen?
Gemächlich zu Hause.
Gemächlich zu Hause.
Ich habe es tatsächlich auf dem Handy gesehen und habe nebenbei gekocht. Ich konnte es nicht auf dem Fernseher gucken.
Na, bei der ganzen Aufregung hoffe ich, dass du das deine Gerichte nicht versalzen hast.
Nee, das ging.
Ja, ich würde sagen, also wir können ja durchaus zufrieden sein, sag ich mal. Also wir haben jetzt 3 Spiele gespielt, 7 Punkte. Die Ausbeute ist durchaus, also meiner Ansicht nach, durchaus zufriedenstellend, auch wenn man wahrscheinlich irgendwie die Gegner anders eingeschätzt hat. Aber so ist das manchmal bei der Eintracht. Wir gewinnen gegen die Bayern und verlieren gegen, keine Ahnung, SV Meppen. So läuft das eben bei uns. Aber im Endeffekt stehen nach 3 Spielen 7 Punkte. Seid ihr damit zufrieden, wie es bislang angelaufen ist?
Ja, wie kann man nicht zufrieden sein, ne? Diese lange Länderspielpause über auf dem Champions League Platz ist doch immer schön für uns, dass wir solche Momentaufnahmen, wie man ehrlicherweise irgendwo dann auch immer sagen muss, dass man die aber natürlich vorlaut und mit stolzer Brust gerne so hinnimmt. Das ist sind wir doch gewohnt in Frankfurt, oder?
Ja, auf jeden Fall sind wir zufrieden. War da auch in Bezug auf das letzte Spiel. Ja, die zweite Halbzeit, das war einfach nur geil. Muss man ganz klar sagen.
Ja, wir haben einen starken Ball
gespielt. Wie die gefeitet haben, das war schon geil.
Ich hab immer, wenn ich mir den Kollegen Touré so angeschaut habe, habe ich mir gedacht, Mensch Junge, du hast echt viel Potenzial. Manchmal hat er sich nicht ganz so getraut, hatte ich das Gefühl, dass er gedacht hat, er braucht ein bisschen mehr Selbstvertrauen, dass er auch mal in diese 1-gegen-1-Situation irgendwie mit reingeht. In einer Situation war er gerade selber überrascht, dass er irgendwie durchgekommen ist. Hat das ein bisschen vertändelt. Aber auch so eine kleine positive Überraschung für mich aus den letzten 2 Spielen. Almami Touré hat sich, glaube ich, ziemlich gut in die Mannschaft reingekickt. Ich bin mal gespannt, wie dann die nächsten Sachen irgendwie so ablaufen werden.
Ja, definitiv. Also ganz kurz, lass mich noch ausführen. Man hat auch zu schlechten Zeiten auf jeden Fall gesehen, dass Hütte an Touré festhält. Und wie soll es jetzt erst recht in guten sein? Ich glaube, da hat er erstmal soweit seinen Platz safe.
Also wer mich sehr gut gefallen hat, das war auch Kamara und Zuba. Die haben wirklich ein exzellentes Spiel gemacht. Das war wirklich gut. Kamara hat sehr viel mit nach hinten gearbeitet. Das war schon echt
Ich würde mich da auch anschließen, würde aber natürlich noch den, wenn man da rein auf die Stats guckt, den Namen Dost mit reinwerfen. Tor und Vorlage sprechen für sich, genauso wie 83% gewonnene Zweikämpfe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist schon krass und aber auch super. Also ich würde sagen, der Jagdstolz des Spiels, den hatten wir ja so schön ausgerufen beim letzten Mal, oder ja, der Tino da ausgerufen, den können wir gerne weiter verteilen. Ich würde zwischen Super und Dost, glaube ich, ausmachen.
Die müssen sich einen teilen.
Die müssen den gemeinsam trinken. Wir haben ja irgendwie immer einen im Überschuss. Irgendwie ist für jeden mal einer dabei. Was würdest du denn sagen, Klausi? Wer ist für dich der Empfänger?
Der Jagdstolz des Spiels. Ja, der Jagdstolz des Spiels, muss ich ja echt ein bisschen überlegen. Ich glaube, wer echt eine starke Partie gespielt hat und einfach die Mitte komplett irgendwie dicht gehalten hat, auch Seppelrode, aber ich fand auch Ilsanka tatsächlich immer ganz spannend. Er hat die ein oder anderen Pässe nach vorne geschlagen. Wir standen ultra viel im Abseits in dem Spiel. Also das ist wirklich was mich sehr genervt hat, vor allem in der ersten Hälfte, dass wir sehr, sehr viel im Abseits gestanden haben. Aber der hat einige sehr, sehr kluge Pässe gespielt und hat einfach komplett Hoffenheim verzweifeln lassen, hat das Ding abgeräumt. Für mich darf einer unserer zwei Österreicher sich den Jagdstolz genehmigen. Hindi hat einen Yachtschein, glaube ich. Ilse kriegt von mir einen Jagdstolz.
Tja.
Jan, wer kriegt einen?
Den kriegt der Zuber und der Dost noch von mir einen, dann können sie beide einen trinken.
Hat der Dost und Zuber haben dann beide einen, stimmt. Super.
Also ist doch schön zu sehen, dass da so ein bisschen auch die Meinungen auseinandergehen, weil ich glaube, dass insgesamt eine ziemlich gute kämpferische Leistung war vom geschlossenen Team und es schwierig ist, bei diesem Spiel so wirklich einen hervorzuheben, der besser gewesen sein soll als der ganze Rest.
Auf jeden Fall, das war eine sehr gute geschlossene Mannschaftsleistung.
Seppelrode habe ich ein paar Tage später am Mainufer getroffen, da ist er mit seinem Kind irgendwie spazieren gegangen. War ganz nett.
Ja.
Bin ihm aber ja nicht zu nahe gekommen, weil also so Corona-Lage und so, es wird ein bisschen Abstand von den Spielern halten. Habe mich eh gewundert, dass er da ein bisschen langgelaufen ist, aber finde ich ja ganz nett. Ist ja ganz schön.
Ja, spannend. Aber wahrscheinlich gerade, weil die Leute auch Abstand halten müssen und das auch machen, ist es für so ein bisschen Narrenfreiheit. Genießt man das vielleicht auch mal, so einen Mainufer-Spaziergang. Wobei das aber ganz gerne mal gemacht wird. Ich habe einen Hinti mal am Mainufer getroffen. Ja, das kommt schon mal vor.
Ich denke mir jedes Mal, ich wohne ja hier in Niederrad, wir haben relativ viel Hubschrauberverkehr, weil hier die Uniklinik neben dran ist. Aber der Hinti hat ja auch mal hier gewohnt, bevor er ins gelobte Land gezogen ist. Hat ja Hinti auch bei uns hier in Niederrad irgendwo mal gewohnt. Da habe ich mir auch gedacht, der hat ja auch einen Hubschrauberführerschein, der Kerl. Das ist ein Tausendsasser. Hätte ich mir auch gedacht, Mensch, vielleicht fliegt Hinti gerade bei mir übers Haus mit seinem Hubschrauberchen. Wer weiß. Hat das mal erzählt.
Hat er den schon? Ich dachte, er wollte ihn machen.
Ja, der macht ihn gerade. Er darf in Begleitung irgendwie fliegen. Aber er hat letztens auch erzählt, dass er irgendwie, ich glaube, von Frankfurt nach Salzburg geflogen ist. Oder andersrum.
Ach ja.
Naja, das ist. Vielleicht kann er den Kollegen da in Hersfeld noch ein bisschen Ziehharmonika-Spielen beibringen. Für so gesellige Abende. Ich kann übrigens von dem Eintracht-Podcast die Martin-Hinteregger-Folge sehr empfehlen. Es war nicht nur diese Selke-Nummer, die ich sehr amüsant fand, sondern relativ viele Anekdoten, die wirklich, wirklich witzig waren.
Oh ja.
Wo wir gerade bei Anekdoten sind, jetzt habe ich euch gefragt, wo ihr das Spiel gesehen habt. Ich war tatsächlich im Stadion. Ich habe mir den ganzen Spaß irgendwie angeguckt. Und ich muss sagen, also Lessie hat das ja beim letzten Mal schon angekündigt, wie das abgelaufen ist mit den Einlasskontrollen, mit dem Stadionbesuch an sich. Und ich muss dir auch wirklich zustimmen, dass ich das, es ersetzt natürlich keinen normalen Stadionbesuch, aber man kann es tatsächlich auch empfehlen für Leute, die die Eintracht ganz arg vermissen und auch gerne mal die Mannschaft wieder sehen wollen, das Stadion von innen sehen wollen. Es sieht super interessant aus mit dem neuen Videowürfel auch, sehr groß und detailliert und schon sehr, sehr schön. Mich hat es irgendwie sehr hart getroffen. Ich war am Tag irgendwie vorher ein bisschen feiern mit einem Kollegen und hatte einen leichten Kater und habe dann im Stadion gesessen und ich hatte so, ich weiß nicht, wer das kennt, wenn man irgendwie verkatert irgendwo hockt, dann ist man nicht so euphorisch, sondern hat so eine leichte After-Suff-Depression. So ging mir das da auch irgendwie. Und ja, es war halt, ich hab halt da gehockt und hab mir ein bisschen verkatert noch eine Spezi geholt und saß dann da ganz alleine und verlassen. Dann kam die Mannschaft rein und ich konnte kaum mehr an mir halten. Da sind mir schon die Tränen in die Augen gestiegen. Irgendwann kam unser lieber Freund Degus an, der hat gesagt, was ist mit dir los? Und ich konnte gar nicht richtig antworten. Dann wurde im Herzen von Europa gespielt. Die erste Halbzeit war ich komplett im Arsch. Ich konnte gar nichts. Also ich war völlig wie auf einem anderen Stern. Das hat mich übermannt. Haben wahrscheinlich verschiedene Faktoren irgendwie mit reingespielt, aber ich war wirklich sehr niedergeschlagen. Dann haben wir noch zurückgelegen. Aber in der zweiten Halbzeit kam ich wieder zu mir. Dann habe ich auch langsam mit Support angefangen und vielleicht hat es auch so ein bisschen daran gelegen, dass die Eintracht, ich bilde mir das zumindest mal ein, dass die Eintracht dann noch ein bisschen was an Boden gut gemacht hat.
Halt, stopp. Ich revidiere. Der Jagdstolz des Spieltags geht für Micha Klausi.
Ja, muss daran gelegen haben, dass ich in der zweiten Halbzeit mitsupportet habe. Also wenn man sich wirklich überlegt und wer sich in Frankfurt ein bisschen auskennt und hier halt unterwegs ist. Und ich war den Tag vorher irgendwie seit Ewigkeiten mal wieder mit einem Kollegen mal feiern gewesen. Ich werde das auch nicht mehr machen. Das ist wesentlich, wesentlich, wesentlich gefährlicher wie ein Stadionbesuch bei der Eintracht. Ich glaube, in vier Kneipen, in denen wir waren, musste ich einmal so ein Zettelchen ausfüllen und bei den restlichen war das irgendwie ziemlich wurscht. Mit Maskenpflicht war da auch irgendwie nicht so wirklich viel. Das war katastrophal, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Stadionbesuch bei der Eintracht dazu im Gegensatz ist, also sicherer kannst du nicht unterwegs sein. Soll jetzt kein, wenn das Gesundheitsamt der Meinung ist, wir sperren das Ding zu, dann haben die da auch ihre Gründe für, dann ist das auch völlig okay. Nur ich habe mich da wirklich sehr, sehr safe gefühlt im Stadion. Das muss man wirklich sagen. Wir sind da, also da sind selbst Familien so ein bisschen auseinandergetrieben worden von den Ordnern, dass der Vater und der Sohn irgendwie 1,50 Meter Abstand halten sollen. Fand ich ein bisschen verstörend, aber auch ganz interessant und bezeichnend tatsächlich für die ganze Nummer. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, weil die dann wahrscheinlich im Stadion eh so ein bisschen eher auch mit zusammensitzen und das eh ein Haushalt ist, aber gut. Sie haben es sehr, sehr ernst genommen, das hat man schon gemerkt. Man hat ja in der Vergangenheit, wenn man sich die DFB-Pokalspiele mal angeschaut hat, vor allem bei den Ostvereinen, auch gesehen, dass Hygienekonzepte auch nicht funktionieren können. Wenn ich so an Magdeburg denke oder an Dresden oder sowas, die Bilder, die man da irgendwie so gesehen hat, muss ich sagen, dass die Eintracht da schon relativ vorbildlich gehandelt hat.
Ja, die Ordner, das will ich an der Stelle vielleicht auch nochmal kurz einwerfen, die wissen wahrscheinlich auch nicht recht, wie sie mit der Situation umgehen sollen, dürfen und müssen und was genau sie untersagen könnten und sollten und wie auch immer. Zu meinem Besuch gegen Arminia fällt mir da noch ein, dass ich von einer Ordnerin gebeten wurde, von der Sitzschale runterzusteigen. Also das ist mir noch nie passiert in meiner Karriere als aktiver Eintracht-Fan.
Und, in England höchstens.
Ich habe sie ausgelacht und gefragt, jetzt wirklich, soll ich jetzt hier von der Sitzschale runter? Dann meint sie, wir sind hier im Stadion. Also ich so, ja eben. Ist ihr erstes Mal oder was? Na dann, okay. Gut, mach ich mal. Naja.
Ja, also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, sollte es dieses Jahr noch zu Spielen mit Zuschauern kommen, wobei ich, wenn ich jetzt mir gerade Frankfurt so ein bisschen angucke, sehe ich da eher so ein bisschen schwarz. Wir grenzen ja schon wieder an der Hochrisikozone. Dann soll man das gerne auch machen. Ich finde es wirklich einen Besuch wert. Ich werde es mir wahrscheinlich auch wieder antun. Vielleicht halte ich diesmal auch zwei Halbzeiten durch und kann mir ein Herzen von Europa geben, ohne wild in Tränen auszubrechen. Ich denke, das habe ich überwunden. Interessant wird es dann erst wieder, sage ich mal, wenn meine Gebete gen höchst, ich mache jeden Abend, schicke ich Stoßgebete in den Frankfurter Westen, in den Chemiepark, dass dort endlich ein bisschen Gas gegeben wird bei der Entwicklung des Impfstoffs. Wenn dann wieder alle Menschen rein dürfen, wird es, glaube ich, ein ganz, ganz besonderes Erlebnis für uns alle.
Und dann sollte die Ordnerin in 38 gehen und sollte die Leute zahlen.
Das würde ich gern sehen. Die soll aber bitte nicht an die Decke gucken. Die soll besser nicht an die Decke gucken. Wobei das mittlerweile bestimmt schon wieder repariert.
Die Mäuse, die fressen sich immer durch den Putz.
Was beim Spiel gegen Hoffenheim auch angekündigt wurde, was mich vor dem Spiel schon sehr froh gestimmt hat, war ein Neuzugang, den man da live vorgestellt hat im Stadion. Und zwar Armin Younes. Das haben die Spatzen von den Dächern im Stadtwald schon gepfiffen, ein paar Tage vorher, dass das Thema bei der Eintracht sein soll. Ein junger Mann, der bei Borussia Mönchengladbach schon gespielt hat. Ich glaube, kommt er nicht aus der Knappenschmiede auch? Nee, das war Rustic, der daher kommt. Younes kommt, glaube ich, vom 1. FC Kaiserslautern. Ich glaube, da hat er ursprünglichst mal angefangen. Ist dann zu Borussia Mönchengladbach und von da aus dann zu Ajax Amsterdam. Dort hat er seine beste Zeit gehabt, 3 Jahre bei Ajax gekickt. Und jetzt Ersatzbankdrücker, ein bisschen Pech mit Verletzungen und so weiter gehabt. Jetzt von Neapel als Zwischenstation 2 Jahre zu uns ausgeliehen. Was sagt ihr zu Armin Younes?
Herzlich willkommen in Frankfurt, mein Freund.
Genau, herzlich willkommen.
Younes ist ein sehr interessanter Transfer. Sehr interessant dahingehend, weil ich nur eine Idee habe, wo der Knabe eigentlich spielen soll. Er passt nämlich eigentlich gar nicht ins System von Adi Hütter. Und meine Hoffnung ist dahingehend, dass Hütter uns taktisch etwas breiter aufstellen möchte als in der Vergangenheit und eine mögliche Viererkette mit einem Transfer von Younes und auch Rustic, die beide quasi als rechter und linker Flügelspieler ganz klassisch in einem 4-1-2-1-2 spielen könnten, dass er da so ein bisschen eine andere Variante auch spielen lassen möchte, weil ich weiß nicht, wo ein Younes sonst spielen sollte in unserer taktischen Ausrichtung. Auf jeden Fall spannend. So als Kicker habe ich ihn in guter Erinnerung mit sehr viel Potenzial, das er sicherlich noch nicht ausgeschöpft hat. Und das kann er bei uns gerne machen.
Ja, wenn man sich das Testspiel gegen Würzburg so angeguckt hat, zumindest von der taktischen Aufstellung her, ich habe es nicht so ganz. Also ich habe nur die erste Halbzeit mir angeguckt, das hat dann auch gereicht im Nachhinein, aber so, was wir da gespielt haben, ich meine, Adi hatte nicht mehr so viele Stürmer irgendwie zur Verfügung und allgemein nicht so viele Spieler, ich glaube, wir hatten nur 3 Auswechselspieler oder sowas. Aber von der taktischen Ausrichtung war das, glaube ich, irgendwie auch so ein 3-6-1, wie sich das Mittelfeld aufgeteilt hat, habe ich keine Ahnung, aber es war zumindest von den Spielern her so. Ich könnte mir auch ein 4-3-3 ganz gut vorstellen, wo du auch einen Armin Younes auf den rechten Flügel irgendwie schicken kannst, einen Bastos in der Mitte und auf der anderen Seite vielleicht auch einen André Silva. Wäre auch eine Möglichkeit, so Richtung, also das ist ja, geht ja dann auch so ein bisschen in Richtung alte Büffelherde mit 3 Spitzen vorne drin. Wie ist die Rolle von Kamada? Was ist die Rolle von Rustic? Ich meine, es werden nicht alle irgendwie von Anfang an spielen. Ich glaube, Rustic ist auch mehr so ein Spielertyp, den sie für ein bisschen so für die Zukunft geholt haben als Backup. Aber zumindest das, was ich von ihm so in Ansätzen gesehen habe, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und bei Younes muss man halt schauen. Ich glaube, der Junge hat auch lange nicht gespielt. Der braucht auch seine Zeit. Ich glaube, die müssen wir ihm tatsächlich auch irgendwie geben. Allerdings ist mir nicht so Angst und Bange, wenn ich mir die letzten Spiele so angeguckt habe. Können wir auch ohne einen Younes oder einen Rustic noch ein paar Spiele gut über die Runden. Zumindest für das Spiel gegen Köln würde ich das schon so behaupten. Der erste FC hat ein bisschen andere Probleme, glaube ich.
Ja. Wir haben letztendlich den Younes auch für 2 Jahre ausgeliehen. Wenn es ein Jahr Leihe wäre, dann würde sich der Sinn mir nicht erschließen. Gerade weil er jetzt nicht so viel Spielpraxis hat, muss er ja erstmal wieder reinkommen. Und es kann eben ein gutes halbes Jahr auch dauern, da stimme ich dir zu, bis er irgendwie mal so richtig Fuß fassen wird. Und dann wird er aber ja uns noch 1,5 Jahre zur Verfügung stehen und dann, je nachdem, wie stark er halt aufspielt, entweder sich auch eine wichtige Rolle oder eine wichtigere Rolle erkämpfen oder aber ja einfach Backup bleiben, um einfach in der Breite quasi den Kader so ein bisschen zu ergänzen. Ja.
Jan, du bist da auch schon ein paar Jahre im Geschäft. So, wenn ich so ein bisschen an unsere Anfangszeiten zurückdenke, unter Friedhelm Funkel, Herbert Bruchhagen und so weiter, so ein Transfer wie Amin Yunus jetzt, das hätten wir uns vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren nicht wirklich zu gedenken oder zu erträumen gewagt, sag ich
Nee,
mal. Auch wie
kein.
sich das jetzt so entwickelt hat, wem wir da alles so hinter uns gelassen haben. Ich sag, also vom Kader her sind wir auf jeden Fall stärker wie so Mannschaften wie Schalke 04 oder Werder Bremen.
Ja, definitiv sind wir stärker als die. Und das hätten wir uns wirklich nicht zu träumen gewagt, dass wir Spieler aus Neapel holen oder nach Mailand gucken oder sogar mit Real Madrid verhandeln, um Spieler vielleicht ja auch irgendwann mal wieder zurückzuholen, aber. Nee, das hätten wir niemals erträumen gewagt. Und ich finde, ja, ich kann zu den Jungs nicht viel sagen, aber ich habe da völliges Vertrauen in unseren Trainer und in den Bobic. Die machen ihr Geschäft wirklich richtig gut.
Dass sie dein Gottvertrauen in Manga, das Team Manga Bobic, ist auch unermesslich, oder? Also zumindest das, was in den letzten Jahren so ein bisschen aus dem Hut gezaubert wurde, spricht schon dafür, dass man da ja, seinen Hut einfach in den Wind hängen kann. Da passiert schon nichts.
Ja, absolut.
Ja, absolut.
Der Manga, der ist ja auch, also wann bekommt man mal aktiv mit, dass um Scout auch noch geworben wird? Und Manga war ja auch kurz vorm Absprung, so wie ich das mitbekommen habe. Und dann konnte er doch gehalten werden. Ich glaube, da wurde auch nochmal mächtig das Gehalt aufgestockt bei ihm. Und das aber auch völlig zu Recht.
Ja, man hat aus den Kreisen der Eintracht schon häufig gehört, dass eigentlich die wichtigste Verpflichtung im Sommer Ben Manga, die Vertragsverlängerung von Ben Manga irgendwie war. Großartiger Typ. Ich habe den auch mal tatsächlich mal kurz getroffen im Flieger nach London. Da bin ich in denselben Flieger eingestiegen mit Ben Manga und Freddy Bobic zusammen. Es war das Spiel gegen Chelsea, meines Wissens, ja. Das war das Halbfinale. Die sind schon ein bisschen früher geflogen. Die sind, glaube ich, schon am Montag oder Dienstag rüber, an dem Tag, wo ich auch geflogen bin, dann saßen die zwei auch zusammen im Flieger, was auch ja darauf natürlich auch schließen lässt, dass beide ein sehr, sehr enges Verhältnis auch haben. Ich glaube, die haben auch schon zu Stuttgarter Zeiten zusammengearbeitet.
Ich wusste gar nicht, dass die beiden Ryanair fliegen.
Ich bin bei der Lufthansa geflogen. Das war ein Lufthansa-Flug. Keine Dislikes hier Richtung Abby. Vielleicht fliege ich auch mal mit dir, aber ich habe mir irgendwie in den Kopf gesetzt, dass ich mit der Lufthansa irgendwie netter unterwegs bin. Ich weiß auch nicht, die Kosten waren da auch relativ gering.
Nein, also keine Wertung an der Stelle. Geht nur um den ökonomischen Faktor, auf den ich da gerade abziele. Und weil ich weiß, wie viel du unterwegs bist mit der Eintracht, denke ich mir doch, dass du schon so ein bisschen auf die schmale Münze schaust.
Ja, vor allem schaue ich gerade, also viel unterwegs ist richtig. Genau das ist jetzt gerade mein Problem, weil ich ja dieses Jahr überhaupt nicht unterwegs war. Mein letztes Auswärtsspiel war in Salzburg und mein nächstes wird vermutlich dann nächstes Jahr irgendein Champions League Qualifikationsspiel sein von der Eintracht. Wer weiß? Mal gucken. Immer wenn ich so eine Scheiße sage, vergeigen es wir irgendwie meistens am Ende. Aber wenn die Europa League rausspringt oder oh ja, nächstes Jahr ist ja dann Europa League 2. Da gibt es ja noch diesen neuen Wettbewerb. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde oder nicht. Eigentlich ist es ziemlicher Schrott. Auf der anderen Seite wäre es auch mal interessant, Gegenden zu sehen. Also sowas wie Tallinn und so weiter, in einem erweiterten Kreis. Aber das ist ja auch so ein Ding, was eigentlich keiner braucht, wo die Spieler eigentlich überhaupt keinen Bock drauf haben, oder?
Ja, aber wir haben doch Bock auf sowas. Ich
Das
meine,
stimmt, das
was
stimmt.
werden da für Fahrten rauskommen? Darum geht's doch. Wir haben doch einfach einfach Bock auf diese ganze, auf dieses ganze Brimborium drumherum, auf diese ganze Chose, diese ganzen, dieses ganze Spekulieren während der Auslosung und parallel schon mal Flüge checken und das ja, also es geht doch letztendlich nicht darum, was für ein Pokal dahinter steht. Es geht darum, dass wir mit der Eintracht ein paar geile Spiele und schöne Zeiten erleben.
Von daher. Vor allen Dingen gleichzeitig gucken, ist das mit dem Bus erreichbar?
Hey. Ich hatte mal geschaut, als wir im Lostopf Astana hatten, da kann man auch mit dem Zug hin. Dauert halt 7 Tage. Also du musst halt 7 Tage mit dem Zug hinfahren. Ich glaube, 3 Tage bis nach Moskau und 4 Tage runter bis nach Kasachstan. Gibt schon Orte, die sind dann ein bisschen abenteuerlicher wie London oder, keine Ahnung, Lissabon oder Gimaresch oder irgendwas anderes. Nikosia, das ist ja alles eine Tagesreise, ein paar Stunden hin und weg. Astana ist dann eine andere Nummer. Aber wäre sicherlich auch mal ganz witzig gewesen. Weil die Rückfahrt wahrscheinlich grottiger ist wie die Hinfahrt. Egal. Anyway. Armin Younes ist da. Ich bin ganz angetan davon. Was sagt ihr zu dem Rest, der gekommen ist? Kann man sich wahrscheinlich jetzt auch noch nicht so wirklich ein Urteil drüber bilden. Eure Bewertung mal für die 4 Neuzugänge, die wir jetzt hatten im Sommer?
Gibt es eine Schulnote? Schubert?
Ja, gibt es eine Schulnote von euch? Wobei es waren 5 eigentlich. Ragnar Ache haben wir ja verpflichtet im Winter, wobei der ist ja im Sommer erst zu uns gestoßen. Genau, wir hätten Schubert, Rustic, Younes, Ache, Zuber. Gibt es eine Schulnote von euch? Was gibt ihr der Eintracht dafür?
Für die gesamte Transferaktivität.
Für die gesamte Transferaktivität.
Ja, genau. Oh, das wird sich dann immer erst so zeigen, ne? Aber wenn man jetzt mal so ein bisschen durchgeht, ein Zuber ist für mich schon ein Treffer. Also Volltreffer kann man noch nicht sagen, aber es ist ein Treffer. Es ist ein Top-Transfer. Gerade weil sich jetzt mit einer Kostic-Verletzung zumindest so kann man es absehen, adäquater oder nahezu adäquater Ersatz ergibt. Flexibel auf jeden Fall, ist ganz gut. So ein Köhler, der war auch irgendwie überall einsetzbar. Aber Köhler sprechen wir vielleicht später noch ein bisschen. Und die anderen sind eigentlich so ein bisschen Wundertüten. Also jetzt nichts, was einem direkt weiterhilft. Von daher, eine 1 kann man auf gar keinen Fall geben. Da müsste schon jemand, Jovic hätte kommen müssen, damit wir die 1 hätten vergeben können. So, die 2 ist es für mich auch nicht. Für mich ist es eine 3. Eine 3 mit einem Minus, weil irgendwo doch so ein bisschen Poker drin ist und nichts, wo wir uns wirklich versprechen können, damit geht es wirklich aufwärts, aber eine 3 Minus ist ja immer noch befriedigend mit so einem kleinen irgendwo fehlt noch ein bisschen was. Das Gefühl habe ich auf jeden Fall nach wie vor, aber ich glaube, dass wir, oder im Vorfeld hätte ich mir auch nicht viel gewünscht, weil ich im Vorfeld schon gesagt habe, eigentlich stehen wir super da. Deswegen war es nicht so notwendig, meiner Ansicht nach.
Jan, was sagst du?
Das sehe ich ganz genauso. Ich habe mir auch jetzt gedacht, die großen Verpflichtungen müssen nicht kommen. Jovic hätte ich mir natürlich ganz gerne aus Madrid wieder zurückgewünscht. Aber so sind das alles Investitionen in die Zukunft. Und wir haben eine gute Truppe, wir sind damit startklar. Und ich finde es vernünftig, dass wir die Kohle nicht einfach lustlos raushauen. Finde ich ganz gut. Also so eine 3 bin ich genauso beim Daniel, genau.
Ja, also ich würd tatsächlich irgendwie eine 2 geben. Ich finde, das Wichtigste an der Transferperiode sind tatsächlich fast weniger die Neuzugänge, sondern die nicht geschehenen Abgänge. Also wir haben die wichtigen Spieler gehalten, wir haben den Kader ein bisschen ausgedünnt, was uns ein bisschen Platz geschaffen hat und vom Gehaltsvolumen ein bisschen was freigeräumt haben. Ich fand den Move mit Paciencia irgendwie, ich glaube, Schalke hat da nicht den allerbesten Deal mitgemacht, wenn sie eine Kaufverpflichtung für 10 Mille also nichts gegen Gonzalo Paciencia, aber 10,5 Millionen im Gesamtvolumen, das ist schon eine Stange Geld, die wir da auch an Gewinn tatsächlich machen. Ich glaube, ich weiß nicht, was wir ihn damals bezahlt haben, ich glaube 3,5 oder sowas. Von daher ist das schon mal ein guter Deal gewesen. Ich glaube, mit dem Tausch mit Miat und Steven Zuber, ich glaube, das war ein guter Tausch für uns. Ich glaube, Miat kommt genauso von der Bank in Hoffenheim, wie er das bei uns gemacht hat. Und Steven Zuber hält bei uns gut klar durch die Kostic-Verletzung bei uns jetzt Spielzeit, aber kann sich auch zeigen, auch für die Nationalmannschaft. Er hat, glaube ich, gestern auch stand in der Startformation gegen Deutschland. Ich habe das genauso verfolgt wie alle Spiele der Nationalmannschaft eigentlich gar nicht, aber ich habe gelesen, dass er scheinbar nicht so ein ganz schlechtes Spiel gemacht hat. Von daher, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Younes und Rustic, klar, sind Wundertüten. Schubert ist ein gutes Backup. Ich glaube, wenn Renault sich auf Schalke durchsetzt, haben wir da auf jeden Fall eigentlich auch ein Plus, weil wir stellen ihn so ein bisschen ins Schaufenster. Das heißt, wir können dann auch ein bisschen Kohle irgendwie locker machen, dann falls Renault dann tatsächlich uns im Sommer verlassen sollte. Schubert kann bei Kevin ganz viel lernen. Ich glaube, der nimmt viel von Jan Zimmermann mit. Von daher bin ich eigentlich relativ zufrieden. Klar, der große Kracher war jetzt nicht dabei, aber so realistisch gesehen, ich finde eine gute 2 ist das bei mir auf jeden Fall. Klar hätten wir alle irgendwie gern Luka Jovic noch hier gesehen. Das, also dann hätte man tatsächlich ja irgendwie Freddy Bobic ein Denkmal bauen müssen. Vertickst den Typen für 70 Mille nach Madrid und holst den ein Jahr später für eine Leihe wieder zurück. Also, der wäre nicht Manager des Jahres, der wäre Manager des Jahrtausends geworden mit dem Deal. Ich glaube, eigentlich kann sich Madrid auch diese Blöße gar nicht geben, aber es ist ja schon mal echt witzig, dass das auch im Gespräch war.
Allein daran scheitert es, weil die sich diese Blöße nicht geben können und dürfen. Aber ein spannender Aspekt, den du da auch aufgreifst, richtig gut an der Stelle, habe ich gar nicht dran gedacht gerade. Aber dass wir im Kern die Mannschaft gehalten haben, das ist natürlich hervorzuheben und das ist wirklich wichtig und gefällt mir an der Stelle auch recht gut. Und zum Thema Paciencia, ganz kurz mal ein bisschen, um Schalke nochmal zu bashen. Wie schlecht kann ein Management eigentlich sein, dass Schalke in so einer prekären Situation wie dieser, in der sie sich befinden, so einen Deal eingeht? Oder vielmehr, wie verzweifelt, dass die das Geld, das sie, die haben ja überhaupt keine Kohle, dass die so einen Deal eingehen und sich so eine Kaufverpflichtung da einbauen in diesen Deal, das ist unerhört. Wirklich. Also, da hat Bobic sich wirklich feixend die Hände gerieben, da bin ich ganz sicher.
Ja, der FC Schalke hat das gemacht, was Werder Bremen irgendwie letztes Jahr falsch gemacht hat, nämlich die ganzen Kaufverpflichtungen irgendwie einzugehen. Ich glaube, Werder musste sich Toprak kaufen, die müssen sich nächstes Jahr Selke für 15 Millionen, ein Davy Selke für 15 Millionen müssen die sich nächstes Jahr kaufen und noch irgendeine Kaufverpflichtung. Und ich glaube, Bremer-Fan möchte ich in der Zeit jetzt nicht sein. Die haben zwar 6 Punkte aus 2 Spielen, aber ich glaube, in der Transferperiode, wenn du die Bremer-Fans nach Schulnoten fragst, die würden dem Ganzen eine 5- geben, vermutlich. Jetzt Davy Klaassen quasi nach zu Ajax gegeben. Jetzt haben sie einen maulenden Rashica irgendwo auf der Bank hocken. Ich glaube, das wird, also es riecht zumindest nach einer sehr schwierigen Saison für den SV Werder.
Ich möchte in keiner Zeit Bremen sagen.
Genau das wollte ich auch sagen.
Da ist auf jeden Fall was dran. So.
Wobei Rashica auch ein guter Kerl wäre eigentlich.
Ja,
Rashica könnte man nehmen.
Wenn wir nächstes Jahr Champions League, könnten wir auch einen Rashica für einen Schnäppchenpreis irgendwie aus von Werder holen. Er ist jetzt 20 Mille wert, vielleicht kriegen wir nächstes Jahr für 10 oder so.
Aber dann muss er sich in Rashicic umbenennen.
Rashicic? Ich liebe dieses dumme Gebabbel, das fehlt mir so.
Deswegen machen wir das ja.
Ich würde gerne zur nächsten Kategorie kommen, Lissi. Die hast du mit initiiert und zwar einen kleinen Schwung in die Historie. Wir haben das jetzt nicht abgesprochen, aber ich würde einen kurzen Einspieler mit reinnehmen. Ich hoffe, das hört man dann auch gleich. Ich bin mir nicht sicher, aber mal gucken, ob es das auch aufnimmt. Wir gucken mal, ob wir das nächste Mal einen anderen Jingle irgendwie nehmen. Aber ein paar Sekunden haben wir da auf jeden Fall für euch.
Aus Frankfurt am Main und
Ich denke, das wird aufgenommen sein. Schauen wir mal, wie es dann am Ende aussieht. Wir gehen jetzt so ein bisschen in die Historie. Lassie, du hast dir mal angeschaut, unseren Neuzugang, Aydin Rustić, und seine Vorgänger.
Genau, also Rustić kam und bei der PK, da wurde ja mit der Rückennummer so ein bisschen hinterm Berg gehalten und am Ende hieß es dann, ach ja, wir haben ja noch eine Rückennummer zu präsentieren, und dann stand er auf und hat das Trikot erstmal vorderseitig hingehalten, um es dann irgendwann umzudrehen, und insgeheim dachte er sich so, yes, ich habe die 7, 7 ist ja eine besondere Nummer, ist eine tolle Nummer, meistens vergriffen in den Kreisklassen. Und natürlich aber auch in allen Top-Clubs, und die 7 ist ja letztendlich auch auf dem Spielfeld eine ganz, ganz wichtige Nummer. Da stellte sich mir so die Frage, was ist eigentlich bei der Eintracht mit der 7 los? Weil, weiß nicht, so die Cristiano Ronaldo-Nummer, das ist eine Nummer, wo auch ein gewisser Name dahinter stehen muss. Und das tut es bei uns, so kam mir der Gedanke, schon länger nicht.
Tut es das oder und tut er es nicht?
Bitte wie?
Egal.
Gut, ich werde es jetzt im Nachgang hören. Genau, jedenfalls, um mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Von 59, dem Meisterjahr, bis heute, die Siebener wie folgt: Kress, Huberts, Bechtold, Kraftschick, Stani, Kraus, Belluc, Kalb, Beverung, Grabowski, Nachtwey, Holz, Hülsenbein, Trapp, ein Wolfgang Trapp, Möller, Wolf, Penska, Okocha, Komljenovic, Bommer, Falkenmeier, Epp, Sobotzig, Skela. Jetzt sind wir in den 2000ern angekommen. Köhler, Rosenthal, Reinhardt, Fabian, Blum, Joveljic und Aydin Rustić. Einige schillernde Namen dabei. Und wie ich eben schon anmerkte, zum Ende hin irgendwie nicht mehr. Wer waren denn die letzten Siebener vor Rustić? In was für Fußstapfen tritt er da eigentlich? Irgendwie ist es bei uns nicht so glanzvoll. Ein Joveljic, der hat bis auf ein Kopfballtor in der Quali, Tallinn, ne? Ja. Hat er nicht viel zeigen können bislang. Er ist ja, ihm gehört die Zukunft ja, ne? Er ist ja noch nur verliehen und kann sich ja noch beweisen. Mal gucken, was kommt. Aber ja, Danny Blum ist ein guter Typ gewesen, aber er ist kein Siebener gewesen. Fabian, okay. An Fabian scheiden sich so ein bisschen die Geister. Er hatte gute Spiele bei uns, gute Jahre, zum Ende hin leider nicht mehr, menschlich top. Vielleicht der Beste aus der Riegel von denen, die ich jetzt gerade antichronologisch zurückgelesen habe.
Ich glaube Marco Fabian, ein Satz dazu, ich glaube Marco Fabian, ja, war gerne. So... war so der Kayo 10 Jahre später. Ich glaube, das war so einer, auf den sich viele, viele Menschen irgendwie gefreut haben, der technisch irgendwie sehr versiert war, aber am Ende der letzte Punch auch irgendwie gefehlt hat, sich endgültig durchzusetzen bei der ganzen Nummer.
Ja. Denke auch. Irgendwo hat da immer was gefehlt. Es war immer, das gewisse Etwas war zwar schon da, bei ihm am ehesten eher noch als bei Reinhardt und Rosenthal, die jetzt als nächstes in der Liste stehen.
Stefan Reinhardt fand ich deswegen geil, weil ich glaube, Armin Fee hat ihn damals geholt. Und du weißt ja, dass ich großer American Football Fan bin. Und Armin Fee hat damals zu Stefan Reinhardt gesagt, das wäre der Quarterback der Eintracht. Sie haben ihn damals geholt als Quarterback, als Ballverteiler. Der Mann, der irgendwie dafür sorgen sollte, dass bei der Eintracht ist technisch wesentlich versierter irgendwie zugeht. Im Endeffekt war aber, glaube ich, Stefan Reinhardt auch viel mehr verletzt wie alles andere und war, ich weiß nicht, ob er 2 Saisons geschafft hat. Ich glaube, er war nur eine da.
Ich glaube auch viel mehr, aber als 2 auf jeden Fall nicht. Genau, und dann kommen wir bei Benny Köhler an. Oh. Und wenn wir jetzt einfach so ein bisschen Etappen das Ganze durchdenken. Wir hatten ja kurz vor Anpfiff unserer Runde hier so ein bisschen festgestellt, dass wir aus drei Generationen, was die Eintracht angeht, kommen. Jan hat die goldenen Zeiten mitbekommen live. Du kamst dann Anfang der 2000er rein. Ich dann zwischen 2006 und 2008 irgendwie. Jeder hat irgendwie so, wenn er an die Nummer 7 denkt, denkt er vielleicht direkt an eine Person, und das ist bei mir. Und da gebe ich dann gerne gleich das Wort an euch zurück ab, weil wir jetzt gerade von oben nach unten gehen. Das ist bei mir Benny Köhler. Und er ist ein geiler Typ immer gewesen. Also Benny ist ein Kämpfer gewesen, ist ein guter Freund vom Alex Meyer. Und Meyer ist sowieso ein fantastischer Kerl. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, unser Fußballgott. Aber die beiden, die waren ja auch so ein bisschen im Verruf. Die haben da viel gemeinsam, mussten viel einstecken aus der Kurve und sind trotzdem Ewigkeiten geblieben. Und das ist eben so rückblickend eine tolle Sache. Ich erinnere mich an tolle Szenen, wie beispielsweise bei einer beim 4-0-Sieg gegen Alemannia Aachen, wo Köhler ein Kopfballtor erzielt, indem er ganz tief in die Hocke geht und den Kopf einfach nur zur Seite schwenkt und das Ding ins Tor buxiert. So gesehen ist Köhler da schon so ein bisschen mein Schätzchen. Wenn auch die Zeiten vielleicht nicht allzu glorreich waren. Es war die Fahrstuhlzeit, die er da miterlebt und dadurch auch mitgeprägt hat. Dadurch war auch sehr viel immer auf seinen Schädel drauf aus der Kurve. Und wenn dann doch irgendwie mal eine gute Aktion kam oder ein paar gute Spiele, dann war es halt unser Benny. Und ja, ich glaube, jeder denkt mit einem Schmunzeln an ihn zurück. Und das ist so ein bisschen das, was ich mit der 7 verbinde bei der Eintracht.
Ich glaube, wenn Menschen an Benny Köhler denken, gerade so die Generation, die Eintracht da sehr intensiv miterlebt hat, ist das ist eine der ersten Sachen, an die man denkt, die Eckbälle von Benny Köhler. Halb hoch an den Fünfer. War damals eine Waffe, war das damals schon. Ich glaube, da haben wir mittlerweile ein kleines Upgrade bekommen dazu. Aber menschlich und sportlich, also zumindest was das Thema Kreativität irgendwie so mit anging, war Benny Köhler schon auf jeden Fall irgendwie eine Waffe. Im Team mit Alex Meyer, mit seinem Buddy, hat das schon an sich ganz gut funktioniert, wenngleich die Ecken und die Standards verbesserungswürdig gewesen sind. Aber ich mag ihm das verzeihen. Er hat eine schwere Krankheit hinter sich gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr die Szenen dann noch im Kopf habt, wie er da bei Union Berlin noch gespielt hat und dann reingekommen ist. Er hat ja dann tatsächlich noch eine Zeit bei Union irgendwie verbracht. Und hat, glaube ich, der hat jetzt irgendwie eine Kette an Eisdielen oder sowas in Berlin aufgemacht. Ich glaube, das war das Letzte, was ich von ihm irgendwie gehört hatte.
Ja. Also wenn ich an die Nummer zurückdenke, dann fällt bei mir mit Köhler. Auch wenn da JJ Okocha und Andreas Müller steht oder sowas, aber auf jeden Fall Benny Köhler. Weil, ja, der war halt wirklich lange im Verein, hat für den Verein alles gegeben. Und den konntest du auch auf viele Positionen stellen. Der hat, glaube ich, bis aufs Torwart auch schon alles durchgespielt gehabt bei uns in Eintracht. Oder von den Sturm auch noch nicht. Aber ansonsten war der flexibel. Mit seinem Best Buddy, Meyer. Klar.
Ja. Schon ein kleines Dreamteam, die zwei.
Ganz weit vorn.
Es gibt zwei Spieler, wo ich noch so ein bisschen eine mehr oder weniger gute Erinnerung dran habe. Der eine ist, glaubt's oder nicht, Slobodan Komjenovic. Hat einfach damit zu tun, weil das so die erste Zeit war von der Eintracht, die ich in Gedanken und aktiv irgendwie so miterlebt habe. So mit meinen 4-5 Lenzen, die ich damals auf dem Tacho hatte. War das so die erste Zeit, die ich aktiv von der Eintracht irgendwie miterlebt habe. Mein erstes Trikot hatte ich damals von Maurizio Gaudino in der Kindheit bekommen. Und das war zwar eine der Abstiegssaisons, aber Slobodan Komjenovic ist mir da noch ein Begriff. Daher ist so eine meiner ersten Erinnerungen, was so ein Siebener angeht. Dann klar, irgendwie Bomber-App und so weiter. Aber dann tatsächlich, du hast eben gesagt, so Anfang der 2000er, Erwin Skela, der unser albanischer Nationalspieler, den wir bei uns irgendwie hatten, der hatte wirklich einen feinen Fuß. Also wenn Skela irgendwie um den 16er rum einen Freistoß bekommen hat, warst du irgendwie safe, der macht die Bude. Oder bei einem Elfmeter. Meine ersten Spiele, die ich gesehen hatte, unter anderem waren auch, sind durch Elfmeter von Erwin Skela entschieden worden. Es war so meine erste Stadionzeit, deswegen erinnere ich mich auch sehr, sehr gerne an Erwin Skela zurück. Taucht ab und zu auch nochmal in der Altherrenmannschaft der Eintracht auf, sage ich jetzt, wie nennt sich das, Traditionsmannschaft der Eintracht, genau.
Herr Komiljenovic auch, den hatte ich in der damals noch Mayr-Hotels-Halle da auch angetroffen. Ist mir gerade so durch den Kopf geschossen. Ja. Aber schön, Jan, das ist natürlich ein cooles Statement von dir. Das war jetzt für mich auch so eine unerwartete Wendung. Ich dachte, du gehst so ein bisschen auf die schillernden Persönlichkeiten der 90er Jahre zurück, auf Mukoccia oder Sondergleichen. Dass auch dir, der Benni, da in Erinnerung ist, so eine ganz, ganz positive Erinnerung. Das ist natürlich schön zu hören. Und ja, wie du auch schon sagtest, Klausi, ist der arme Kerl durch eine harte Zeit gegangen. Nicht der Einzige, auch ein Marco Russ hat da wirklich richtig, richtig schwierige Zeiten hinter sich. Und die haben sich hochgekämpft, sind nicht nur auf dem Platz Kämpfer, sind auch neben dem Platz wirklich sehr bewundernswerte Menschen. Finde ich wichtig, dass wir da auch einfach mal, wenn wir schon hier die Gelegenheit nutzen, um allen, die uns uns zuhören, ein Ohr abzukauen, dass wir da vielleicht nochmal, getreu dem Motto Ehre, wem Ehre gebührt, nochmal ein paar Worte zu Benni Köder verlieren. Um darauf zurückzukommen, was eigentlich Anlass dieses Themas überhaupt ist, Aydin Rustic, also vielleicht hat er doch nicht so kleine Fußstapfen, in die er da tritt, und da kann er sich echt mal beweisen und gerne aber mit spielerischem Glanz diese Lücke füllen.
Ich freue mich drauf, warum nicht? Also warum nicht? Wir haben in der letzten Zeit immer mal wieder Spieler geholt, die wir irgendwo aus dem Hut gezaubert haben. Auch ein Kamada hat seine Zeit gebraucht, da mal rauszustechen aus der Truppe. Ich gebe ihm die Zeit, soll er gerne haben. Wer weiß, wie sich Erik Durm noch entwickelt. Vielleicht passiert da auch noch mal was, nachdem wir den letztes Jahr geholt haben. Ich gebe den Spielern ihre Zeit, wenn sie die brauchen, können sie die gerne haben. Ein Bastost hat ja jetzt sich auch dahingehend irgendwie weiterentwickelt. Der wurde ja von vielen Fans schon irgendwie Anfang der Saison irgendwie aus dem Kader gebrüllt. Und wir sind jetzt heilfroh, dass wir ihn haben. Von daher, Aydin, warum nicht? Hau rein. Ich glaube, Benni wäre froh drum, einen guten Ersatz für sich irgendwie zu finden. Schauen wir mal.
Vielleicht singen wir irgendwann Waltzing mit Hilda in der Kurve. Und um Aydin Rustic, dem gebürtigen Australier, da gebührend Dank auszusprechen. Ja,
unser Crocodile Dundee. Mit der Machete zwischen den Zähnen die Abwehrreihen reihenweise auseinandernimmt, dann schauen wir mal, wie es da wird, wie die Krokodile austanzt. So, Freunde, wenn es dazu nichts mehr gibt, ich würde übergehen und würde jetzt den Großteil an unseren Gast übergeben, Jan, und zwar zur Kategorie
Adlerhorst Classic, Geschichten aus dem Wald.
Die Geschichten aus dem Wald beginnen eigentlich viel, viel früher, und zwar in einer Schrebergartenanlage. Aber Jan, nimm uns doch mal auf die Reise mit. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass wir uns als Gruppe jetzt viele, viele Jahre später hier treffen und so ein bisschen Gebabbel in den Wald hinausschreien, was alles so passiert ist? Nimm uns doch mal mit in die Genesis, in die Schöpfungsgeschichte des EFC Adlerhorst Waldhessen.
Ja, die beginnt in der Grünen Aue, die beginnt tatsächlich eigentlich auf Schalke. Da waren wir im Jahre 2005, der Dirk Lauterbach, der Christian Kegel, ich und der Horst Dallendorfer. Nach dem siegreichen 6:0 im DFB-Pokal waren wir im Auswärtsspiel und wir haben ja immer schlecht angekriegt, irgendwelche Auswärtsspiele. Und sind auch immer nur zu dritt oder zu viert irgendwie hingefahren. Und dann haben wir irgendwo auf Schalke gesagt, jetzt reicht's, wir brauchen unbedingt einen Fanclub, damit wir am Karten ankommen. Und damit das Ganze auch mal ein bisschen geordneter geht. Und ja, dann sind wir auf die Idee gekommen, Mensch, wir gründen einen Fanclub. Ja, das war so die Geburtsstunde auf Schalke. Haben das Spiel 2-0 verloren, aber trotzdem waren wir uns sicher, wir gründen das Ding. Ja, und dann habe ich mich gleich dran gesetzt, habe geguckt, wen kennst du eigentlich? Mit wem kannst du denn hier mal so einen Fanclub gründen? Nur Christian Dirk und Horst reicht wohl nicht ganz aus. Und dann bin ich natürlich auch ins Eintracht-Forum gegangen. Da gab es auch so eine chlorreiche Fansuche und da habe ich dann auch tatsächlich so ein Klarer getroffen, so ein Eagle SGE 1899 hieß der, glaube ich.
Wer mag das wohl gewesen sein?
Ja, das wohl gewesen sein. Ja, da habe ich halt so ein paar Leutchen angeschrieben und gefragt, können wir nicht, wollen wir einen Fanclub gründen, einen EFC gründen? Ja, und haben wir ein paar Leutchen halt gefunden. Ich bin noch zum von meinem Vater Cousin, der Helmut See damals, unser erster Bresi.
Wer kennt ihn nicht? Helmut See haben, glaube ich, wenige von euch tatsächlich noch live erlebt als Präsident. War unser erster Präsident tatsächlich, ja, im Jahr 2006.
Ja.
Ich versuche mal noch so ein bisschen zu übersetzen, weil deine Verbindung nicht ganz so gut ist. Aber das, was ich so überhaupt nicht verstehe, versuche ich kurz mal ins Reine irgendwie zu bringen. Aber ich weiß nicht, Lassie, kommt das bei dir an, was Jan sagt? So lala.
Mäßig.
Ja, wir probieren es mal ein bisschen weiter. Falls irgendwas undeutlich wird, versuche ich ihn so ein bisschen zu übersetzen.
Okay.
Ich glaube, es liegt aber eher an der Internetverbindung.
Aber eigentlich, die ist an der LAN-Verbindung dran.
Ja, egal.
Auf jeden Fall haben wir uns dann zusammengesetzt. Wir brauchten irgendwie 7 Mann, um einen offiziellen EFC zu gründen. Und ja, dann sind wir da dran. Stefan war dabei, Michael Hanel, Christian Klauderbach, der Phil, Thomas Köberich, Müller-Heinz, Helmut C., Abger, ja, und ich haben uns dann den Fanclub gegründet. Und dann ging die Arbeit erst richtig los. Satzung, Website, ja, und auch die erste Fahrt sollte so langsam mal organisiert werden. Ich bin tatsächlich nach München damals. Unsere erste Busfahrt. Mit dem Fladi.
Damals schon der Fladi gewesen. Die erste Busfahrt nach München und damals hat uns schon Fladi gefahren. Wenn der gewusst hätte, was da auf ihn zukommt, der hätte für alle anderen Sachen gesagt, naja, mach das mal ein anderer. Ach, wir haben ihn
gern. Das war ja genial. Wir sind ja gleich mit so einem Schulbus darunter. Ohne Toilette, ohne alles.
Ja, nach München macht das auch Sinn. Es sind ja ein bisschen 2 Stunden da.
Ja, eben. Ja. Ich habe tatsächlich nochmal nachgeschaut. Wir hatten damals schon 42 Kisten Bier dabei.
Da führst du tatsächlich Statistik drum, wie viele Kisten Bier bei welcher Fahrt irgendwie getrunken worden sind, ja?
Nein, nur bei der ersten Mailand wusste ich noch, aber ansonsten weiß ich das nicht mehr.
Ah, sehr interessant. Spannend. Spannende Eindrücke.
Ja, auf jeden Fall. Ja, müssen dann irgendwie weitere Mitglieder gesucht werden. Wir haben damals, waren wir nicht so ganz einverstanden mit unserem Helmut. Ich glaube, die Geschichte kann man anlegen. Ja, dann haben wir uns sollte hinzugekommen. Im gleichen Jahr ist auch der Timo und die ganzen Material hinzugekommen. Und die Solzer haben dann das Regiment übernommen. Haben unsere erste EFC-Turniere geplant in 2006, 2007. Und so sind wir stetig gewachsen.
Ja.
Und haben heute aktuell knapp 130 Mitglieder.
130 Mitglieder?
Was?
Bist du da jetzt überrascht? Zu wenig oder zu viel?
Ja, ich dachte, also Viel. Ich Echt? Bin doch positiv ja. überrascht gerade. Okay.
Ja? Ich glaube, wir sind da relativ stabil irgendwie in den letzten Jahren, auch was die Mitgliederzahlen angeht. Von mir aus ist das voll okay. Ich glaube, dadurch, also wir haben ja relativ viele Eintracht-Fanclubs bei uns mittlerweile in der Region. Waldhessen, es gibt ja die Mückenstürmer, schöne Grüße nach Bad Hersfeld. Es gibt die Eintrachtal-Adler, Grüße gehen raus nach Eiderfeld. Wir haben die Lenschilder von den Landeck-Adlern, dann unter Breitsbach und so weiter und so fort. Es gibt ja dann schon so ein paar Fanclubs in der Region, die auch ein paar Mitglieder zählen. Ich glaube, die Eintrachtal-Adler, die haben irgendwie schon über 500 oder sowas. Das ist ziemlich verrückt. Was die Eintracht mittlerweile auch in unserer Region irgendwie so zieht. Das ist schon relativ krass. Und ich finde es auch cool, dass du eben die EFC-Turniere angesprochen hast. Wer kam eigentlich auf die Idee damals? Also wir haben Fußballturniere abgehalten in unseren ersten Gründungsjahren. Das ist in den letzten Jahren, haben wir das nicht mehr so häufig gemacht. Aber ich glaube, so 3-4 Turniere haben wir auf jeden Fall organisiert. Was eigentlich immer ein ziemlich geiles Happening war, sich auch bei der EFC-Gemeinde deutschlandweit teilweise, auf jeden Fall aus ganz Hessen, irgendwie mit zu bedanken. Ich habe letztes Mal irgendeinen Bericht gelesen, ich glaube vom EFC Bockenheim oder sowas, die einfach mal so einen Bericht geschrieben haben über unser Fußballturnier. Fand ich super interessant, super witzig, das mal zu sehen. Es hat auf jeden Fall schon irgendwie auch so ein bisschen Impact gehabt auf uns als Gruppe auch. Ja. Die Gruppenzusammengehörigkeit war ziemlich cool. Ich habe damals noch, Schiedsrichter war ich damals noch, habe ich damals die Turniere teilweise mitgepfiffen oder verpfiffen. Das war ja, ich hatte so viel Einfluss hatte ich da nicht. Es gab Mannschaften, die sind quasi mit einem halben Profikader angereist. Die haben dann alles auseinandergespielt, aber umso mehr wurden dann unsere Freunde aus Alsfeld gefeiert, die, ich glaube, 4 Jahre hintereinander den Schoppenpokal gewonnen haben. Vielen Dank für das viele Bier, was ihr gesoffen habt. Ihr habt uns damit so einige Fahrten irgendwie ermöglicht. Grüße gehen dann jetzt an den Vogelsberg zu unseren Freunden vom EFC Alsfeld. Vielen Dank dafür. Wie kam es zur Idee mit den Fanclub-Turnieren? Das würde mich noch interessieren.
Ja, ich wollte eigentlich unseren Fanclub irgendwie so ein bisschen bekannter machen und hatte eigentlich Bock drauf und hatte das gesehen gehabt, dass es damals in Frankfurt schon diese ganzen Turniere gab. Und habe gedacht, Mensch, wir müssen hier oben Party machen, wir müssen irgendwie den Zusammenhalt stärken oder uns stärker machen. Und habe gedacht, komm, lass uns mal so ein Fanclub-Turnier ausrichten. Ja, das hat ganz, ganz erfolgreich geklappt. In Franzhausen, unser erstes Turnier 2006.
Ja, war das die Regenschlacht? Oder war das, ich glaube, das erste Turnier in Ronshausen war noch nicht die Regenschlacht. Ich glaube, diese Regenschlacht gab es irgendwann anders, wo die Leute dann plötzlich nackig rumgelaufen sind, weil es eigentlich aus Kübeln geschüttet hat.
Nee, das war, glaube ich, das zweite Turnier. Das erste Turnier war das, wo wir ja einen Tag vorher schon gezeltet haben und waren dann irgendwie nachts im Schwimmbad. Der damalige Sieger von dem Turnier, die haben irgendwie unter Flutlicht bis morgens um 6 gesoffen und auch Fußball gespielt und haben tatsächlich noch das Turnier gewonnen.
Flutlicht saufen. Ich bin echt ein bisschen beeindruckt. Welcher EFC war das?
Boah. Das weiß ich gar nicht mehr.
Ja, wir hatten, glaube ich, auch mal welche aus dem Osten da, also hier die Chemnitzer. Bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher, ob die das waren. Ich bin auf jeden Fall sehr beeindruckt. Bis morgens um 6 unter Flutlicht trinken und dann ein Turnier gewinnen, das ist schon aller Ehren wert.
Ja. Ja, es hat auch Spaß gemacht, das muss man ganz klar sagen. Damals dann auch noch, ja, waren Schumi und Co., die haben dann noch mitgespielt, die waren auch gerade mal 14, 15. Das war schon spaßig, muss man wirklich sagen. Also die EFC-Turniere waren immer echt gut besucht und es hat auch echt Spaß gemacht, die zu organisieren.
Wir sind mit unserer Schülermannschaft angetreten. Wir haben dann aber tatsächlich, ich glaube, auf dem Eintracht-Turnier, es gab ja so ein offizielles Fanclub-Turnier der Eintracht, haben wir, glaube ich, sogar einen dritten Platz gemacht, oder? Ich war damals da, ich bin mir nicht mehr ganz sicher über die Platzierung, aber ich glaube, wir sind damals Dritter geworden.
Ja, wir sind Dritter geworden.
Ja? Und es waren, glaube ich, über 50 oder 60 Teams irgendwie da. Das war schon eigentlich ganz cool.
Ja, das war ziemlich cool. Vor allen Dingen, es haben gespielt, der Nils hat gespielt, der Schumi hat gespielt, Riemenschneider haben gespielt, die kamen irgendwie alle gerade aus der Kirmes und sind direkt in den Zug rein.
Ja. Ich habe selbst damals tatsächlich auch noch meine Schuhe geschnürt, allerdings nur für so ein paar, Special-Minuten, wenn du mal wenn du mal einen Turm noch in der Abwehr gebraucht hast, der alles umholzt, war ich dann da. Bin dann aber nur mal einfach mal so reingekommen. Es war schon ziemlich witzig auf jeden Fall.
Ja, so ähnlich habe ich dann auch mitgespielt.
Ja, genau.
Für ein paar Minuten waren Luft, aber ja nicht.
Ja, vielen, vielen Dank, Jan, auf jeden Fall für deinen Einblick zur Schöpfungsgeschichte unseres EFCs als alter Methusalem unserer Recken, unserem Mann aus Waldhessen, würde ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du uns da mal so ein bisschen auf die Reise in die grüne Aue mitgenommen hast und auch so ein bisschen, was mir gar nicht mehr so bewusst war, dieses erste Spiel gegen Schalke 04 2005, wo du mit Christian, mit Dirk und mit Horst dann quasi die Idee hattest, unseren Fanclub zu gründen. Ich glaube, dafür sind dir mindestens die anderen 129 Leute, die bei uns heute Mitglied sind, sehr, sehr, sehr dankbar. Und was dann gefolgt ist, ist dann auch Geschichte. Ne? Also die ganzen Europacup-Reisen, die wir gemacht haben, die sämtliche Busfahrten, die wir irgendwie gemacht haben. Mir sind so, so viele Sachen in Erinnerung. Aber das ist alles Material für andere Nächte, für andere sehr Aufnahmen. Gerne. Da sehr haben wir gerne. Auf jeden Fall noch viel, viel mehr, was wir da auch erzählen können. Ich würde jetzt ganz gern mit euch, wir sind jetzt schon kurz über eine Stunde dran, mal auf das nächste Spiel blicken.
Auf jetzt Eintracht. Unser Blick auf das nächste Spiel.
Das nächste Spiel folgt, soweit ich weiß, am Sonntag gegen den 1. FC Köln.
Vom Dom.
Ja, am Geisbockheim ist gerade nicht so eine gute Stimmung. Der 1. FC Köln ist gestartet mit 3 Niederlagen. Davon eine relativ unglücklich, sage ich jetzt mal, gegen Arminia Bielefeld. Einmal gegen Hoffenheim, was die auch, ich glaube, in der 94. Minute irgendwie verloren haben. Und ich glaube, wo haben die sonst noch gespielt? Ich glaube, die haben noch irgendein Spiel. Ach, jetzt gegen Borussia Mönchengladbach. 3-1 verloren, war auch mehr oder weniger erwartbar. Mein Tipp war ja tatsächlich in einer unserer ersten Folgen, dass der 1. FC Köln dieses Jahr an den Abstiegsplätzen nagen wird und sich da auch relativ schwer tun wird, obwohl sie einen augenscheinlich starken Kader haben. Aber ich halte von Horst Held nichts, ich halte von Markus Gisdol relativ wenig. Bisher hat mich das bestätigt in meiner Einschätzung. Anderson muss wohl angeschlagen sein. Das ist fraglich, ob er spielt. Der neue Stürmer von Union Berlin gekommen. Wie schaut ihr auf das nächste Spiel? Was seht ihr in unserem Gegner? Was erwartet ihr von der nächsten Partie?
Also ich bin auch einer, der nicht viel vom Horst hält.
Warte mal.
Schenkelklopfer. Ich schon überlegt.
Ganze 10 Sekunden hat es gedauert.
Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Ja.
Vielen Dank. Also, was war jetzt eigentlich die Frage?
Was erwartest du vom nächsten Spiel? Wie schätzt du unseren kommenden Gegner ein?
Kein konkreter Tipp, eine Erwartung, ja.
Konkreter Tipp können wir gleich noch machen.
Machen wir. Also, schwierig. Ich denke nicht, dass die so einfach zu bespielen sein werden. Weil Köln irgendwie auch eigentlich einen ganz passablen Kader hat. Einen, mit dem man nicht unbedingt absteigen muss. Aber ja, wie du schon sagtest, Horst Held ist jetzt nicht so der größte Held. Jetzt habe ich schon. Das war keine Ahnung.
Jetzt wird es langweilig.
wenn ich mir gerade mal so ein bisschen die Spiele angucke, die haben schon ein paar klasse Typen. So ein André Duda, hätte ich eigentlich ganz gern bei der Eintracht gesehen. Geht er zu Köln. Was haben die vorne drin? Ja klar, die haben Uth verloren, das fehlt ihnen. Aber Marius Wolf, das wird natürlich spannend zu sehen sein, wie der gegen die Eintracht dann spielen wird. Der Depp hat uns halt in der besten Phase verlassen, was einfach nur der größte Fehler seiner Karriere war, nachdem er uns eigentlich alles zu verdanken hatte. Aber ja,
Da weiß nicht, ob sein Bankkonto das genauso sieht. Vielleicht sieht sein Bankkonto das anders. Aber ja, du hast recht. Also für seine Karriere war es jetzt nicht sonderlich förderlich.
Ja. Und deswegen, also auch dahingehend, spannende Personalie, ein spannendes Spiel. Und insgesamt haben die halt auch einen Jonas Hector immer noch. Die haben echt ein paar gute Kicker. Guten Kainz ist verletzt, der fehlt ihnen schmerzlich. Ein Jakobs ist, glaube ich, auch verletzt, der ein ziemlich vielversprechender Youngster ist. Im Grunde müssen wir die aber mit unserer Abgeklärtheit, die wir auch gegen Hoffenheim durch das ganze Spiel weg gezeigt haben, müssen wir die schon schlagen. Ich denke aber, dass sie es uns enorm schwer machen werden. Und gerade nach so einer Länderspielpause ist es immer schwierig, wieder reinzukommen und da reinzufinden. So ein Testspiel gegen Würzburg ist dann natürlich auch ein kleiner Dämpfer, wenn auch da natürlich nur die zweite Garde gespielt hat. Aber da muss man jetzt schauen, wie die Pause unsere Erfolgswelle, ob die diese am Ende bremsen wird oder ob wir da wieder anknüpfen können. Schwieriges Spiel.
Ja, in 1. FC Köln hast du auch eine relativ besondere Beziehung zu, nicht wahr?
Oh, das hast du noch in Erinnerung.
Ja, natürlich.
Ja, Müngersdorfer Stadion, mein erster Stadionbesuch 1985. Damals noch bei Köln im Kader Uwe Bein, Klaus Allofs und wie hieß der? Paul Steiner. Ja. Ja, mein erster Stadionbesuch, 1-1. Bei uns damals noch Berthold, Gundelach im Tor, Sivas, Charlie Körbel. Ja, aber nichtsdestotrotz sehe ich unsere Eintracht ganz klar jetzt gegen Köln als Favorit auf dem Platz. 2,5 Euro irgendwo ins Rasen reinschmeißen. Das Spiel muss erst gespielt werden, aber ich sehe Köln als Fallobst ist es nicht, aber ganz klar. Werden wir die wegflexen, hat mal jemand in diesem Podcast gesagt.
Ja, wir holen die Flex wieder raus. Sehe ich tatsächlich ähnlich. So, Anderson fehlt, mir fehlt so ein bisschen tatsächlich die Fantasie, wer Tore schießen soll für den 1. FC Köln. Die ganze Geschichte um Timo Horn hinten drin steht ja auch noch so. Timo Horn steht extrem unter Beobachtung. Viele kritische Stimmen ihm gegenüber. Wer jetzt das zweite Tor gegen Borussia Mönchengladbach gesehen hat, weiß, dass der Junge, so leid es mir tut für ihn, echt super nervös ist. Der hat vor dem 2-0 unglaubliche Dinger irgendwie rausgefischt und hat dann sich das Ding, so ein Kopfball auf dem kurzen Pfosten, er steht am kurzen Pfosten und lässt sich den irgendwie vorbeischieben. Das war ein ziemlich jämmerliches Bild, leider. Also aus Sicht von Timo Horn. Da steht jetzt Ron-Robert Zieler irgendwie mit drauf. Der wird jetzt wahrscheinlich am Sonntag nicht spielen. Timo Horn wird im Tor stehen, aber da schauen viele, viele Leute drauf. Ich glaube, das ist nochmal so ein Nebenkriegsschauplatz, den der FC nicht gebrauchen kann. Wenn ein Anderson fehlt, wird es vorne ziemlich schwierig. Klar haben die mit, ich habe eben mal kurz bei Transfermarkt geschaut, keine Werbung, wen die jetzt so alles geholt hatten. Marius Wolf ist da, Ron-Robert Zieler, Dimitrios Limnios, ein Mann, der bei der Eintracht auch mal auf dem Zettel stand, aber man hat sich dann für Aydin Rustic entschieden. Gut, man hat auch John Córdoba verloren, darf man auch nicht vergessen. Simon Terodde ist ablösefrei zum HSV gegangen. Ein paar Spieler sind auch weg aus dem Kader. Ich glaube, der FC hat auch so ein bisschen Kohleprobleme. Gut, durch Córdoba hat man so ein bisschen was eingenommen, hat das versucht irgendwie zu ergänzen. Ich sehe uns dennoch relativ gut aufgestellt und auch vorne bei so einem Spiel, wobei ich auch sagen würde, ihr kennt unsere Eintracht, es ist immer so, dass solche Spiele uns häufig nicht so gut, nicht ganz so gut stehen. Wir gewinnen eher gegen ein Bayern München wie gegen einen 1. FC Köln, aber wie dem auch sei, Bayern ist das übernächste Mal erst dran, das nächste Spiel ist dann auswärts bei den Bayern. Man könnte jetzt sagen, wir verlieren gegen Köln und gewinnen gegen Bayern. Ich würde jetzt sagen, also wir haben auf jeden Fall aus den zwei Spielen holen wir 3 Punkte. Und realistischerweise müsste ich jetzt sagen, einfach um meine Wettquote ein bisschen aufzubessern, dass wir gegen den 1. FC Köln das gewinnen werden. Damit würde ich die Tipprunde eröffnen. Ich würde auf, weil mir auch die Fantasie fehlt, wer beim ersten FC großartig jetzt für Torgefahr sorgen soll, würde ich sagen, wir gewinnen das Ding relativ ungefährdet. 2-0 oder 3-0, ich würde sagen, wir gewinnen das Ding relativ ungefährdet 2-0, weil die Kölner sich relativ viel hinten reinstellen. Ob es jetzt ein 2-0 wird oder eher ein 1-0, müssen wir dann sehen. Aber ich glaube, der Fokus beim ersten FC wird darauf liegen, unsere Flügel auszuschalten, unser Mittelfeld auszuschalten. Und mit dem Esprit, den wir aus unseren letzten Spielen mitgenommen haben, ich hoffe, dass durch die Länderspielpause da nicht ganz so viel von verloren gegangen ist, werden wir das Ding 2-0 beim ersten FC Köln auswärts gewinnen. Was sind eure Tipps?
Also da erhöhe ich sogar auf 3 oder 4-0. Ich sehe beim FC auch keinen, der irgendwo die Tore schießen kann zurzeit oder sollte. Aber dafür ist ein Dost, ein Silva immer für ein Tor gut, ein Hindi ist für ein Tor gut, ein Kamada ist für ein Tor gut. Also so ein lauteres 3-4-0 letztendlich.
Also 3,5-0 von Jan. Lassie, was ist dein Tipp?
Ja, ich glaube, es wird ein langer Weg dahin. Wir werden nicht so leicht ins Spiel finden und es wird zäh. Und am Ende wird aber das Spiel 2-0 gewonnen.
2-0, dann sind wir uns wieder einig. Das letzte Mal, als wir uns mehr oder weniger einig waren, hat die Eintracht das Ding auch heimgeholt gegen die Hertha. 3-1 gewonnen, von daher tippen wir jetzt auf ein 2-0, wäre ich absolut zufrieden mit. Wir würden die Champions-League-Plätze damit, glaube ich, halten. Ich glaube, damit würden wir uns alle irgendwie mit anfreunden. Habt ihr unseren ZuhörerInnen noch was zu sagen?
Also ich wollte mich natürlich bei euch beiden bedanken für diesen Podcast. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Es macht Spaß zuzuhören, es macht aber auch Spaß, aktiv dabei zu sein. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir mal so die nächste Runde vielleicht mal zusammen machen.
Lieb gern.
Vielen Dank für das schöne Lob und vielen Dank auch, dass du dabei warst. Und wir freuen uns immer wieder, wenn wir Unterstützung haben und insbesondere so Prominente. Ja, und an der Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, sofern die Eintracht ihren Job erledigt, drücken wir natürlich alle ganz fleißig die Daumen, dass Augsburg den Leipzigern irgendwie Punkt abluchst und das Spiel unentschieden ausgeht, damit wir dort sind, wo wir hingehören, nämlich an der Tabellenspitze. Das wäre ganz fein. Und ansonsten, ja, danke auch an dich, Klausi, einfach mal, weil es oftmals zu kurz kommt, denn es heißt immer, wir machen hier einen Podcast. Im Grunde ist das Ganze zum Ersten sowieso Klausis Idee gewesen. Zum Anderen ist die Themendurchsteuerung und das Ganze im Hintergrund auch auf Klausis Mist gewachsen. Und ich schließe mich da im Grunde nur sehr, sehr gerne, aber ich schließe mich da nur an und mache hier ein bisschen mein Zeug dazu, aber eigentlich ist es Klausis Podcast, muss man an der Stelle auch mal sagen. Und vielen Dank für deine tolle Organisation und ja, dass ich auch da dabei sein darf und da gewünscht bin.
Zu viel der Blumen. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, ohne dich wäre es nur halb so witzig. Ich glaube, wir schieben uns gar schon ganz gut gegenseitig die Anekdötchen irgendwie zu. Von daher vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir müssen dann alle nochmal ein bisschen im EFC zusammenlegen für einen guten Breitbandausbau, Glasfaser Richtung Ronshausen. Müssen wir mal schauen, ob wir das nächste Mal die Quali ein bisschen hochhalten können. Aber man hat einen Großteil verstanden, hoffentlich. Wir haben dann versucht, noch ein bisschen zu übersetzen. Schauen wir mal, wie es da am Ende dann geschnitten aussieht. Vielen Dank an euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und da bleibt mir nur noch zu sagen, Arrivederci. So.